Wir lesen heute Morgen die Verse 9 bis 13 aus dem vierten Kapitel des Hebräerbriefes unter dem Thema Vollendete Werke in Jesus Christus. Darum ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Denn wer zu seiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen. So lasset uns nun Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand falle in dasselbe Beispiel des Unglaubens. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert, und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar. Es ist aber alles bloß und entdeckt vor seinen Augen. Von dem reden wir. Im Zusammenhang mit der Situation der Urgemeinde, sonderlich bestehend aus Juden, soll deutlich gemacht werden, dass es nicht um den Buchstaben des Gesetzes geht, sondern um den Inhalt. Wir reden nicht von dem Gott, der eine Liste von Vorgaben aufgeschrieben hat und in die Hände der Menschen gab, sondern von einem Gott, der durch sein Wort, durch sein Geist in die tiefsten Tiefen des Herzens hineinschaut und die Motive des Handelns erkennt, den Ursprung jeder Handlung sieht und den Ursprung der Handlung geregelt und geordnet wissen will. Den Ursprung, den wir selber nicht erreichen. Wir erreichen meistens nur die Auswirkung. Wir erkennen, was getan wurde und versuchen von außen die Tat zu revidieren oder zu verändern, anders zu gestalten, gelangen aber nicht an den Ursprung, den Auslöser. Gottes Wort ist aber lebendig und nicht in Stein gemeißelt, lebendig und kräftig, schärfer denn kein zweischneidiges Schwert in dieser Welt, dringt also in alle Bereiche des Lebens durch. Dieses zweischneidige Schwert, das Wort Gottes wird ja auch in der Offenbarung beschrieben, Offenbarung 2, Vers 12, von dem Herrn, das aus seinem Munde ging, ein zweischneidiges Schwert. Das ist das, was aus dem Mund Gottes geht, das seziert alles. Das dringt bis in die tiefsten Tiefen hindurch. Gottes Wort will nicht nur die Oberfläche unseres Daseins erreichen, und das betrifft ja meistens unseren Kopf, sondern die verborgenen Gedanken des Herzens. Da soll es hineingehen, damit wir zur vollkommenen Ruhe gelangen. Die vollkommene Ruhe, von der hier geschrieben steht, ist, dass wir von eigenen Werken ruhen. So wie Gott von den Seinen ruhte, das ist die vollkommene Ruhe. Und darum muss das Wort Gottes unser Inwendiges regeln dürfen, nicht nur das, was wir verstehen, sondern was wir in Wahrheit sind. Das Wort Gottes hat eine Wirkungskraft, die alles Denken übersteigt. Wenn wir das Wort einfach im kindlichen Glauben annehmen und zulassen, ohne es beurteilen zu wollen, ohne es sezieren zu wollen, ohne es irgendwie in den persönlichen Griff kriegen zu wollen. Wenn wir das Wort Gottes nehmen, wie es ist, dann hat es die tiefste schneidende Funktion in unserem Leben und hilft absolut bis auf den Grund der Seele. In Psalm 19 steht, Vers 8, das Wort des Herrn ist vollkommen. Dies erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise, nicht dadurch, dass sie es verstehen, sondern indem sie es tun und es funktioniert, während die anderen sagen, welch eine Weisheit steckt in dem drin. Dabei war es in dem Wort, auf das hin Kinder Gottes handeln. Macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher denn Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer denn Honig und Honig sein. Auch wird dein Knecht durch sie erinnert. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Denn wer kann von sich aus merken, wie oft er Fehler begeht? Wer kann das von sich aus kontrollieren? Wer kann die Motive seines Handelns wirklich erkennen? Gottes Wort, durch den Geist Gottes lebendig, ist schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert, und dringt an den Ursprung aller Handlungen, aller Taten durch, vor und ordnet sie. Und das ist wichtig. Krankheiten müssen nicht nur in der Auswirkung behandelt werden, sondern vom Ursprung her. Wo ist die Wurzel der Krankheit? Und die Wurzel muss gezogen werden, damit die Krankheit sich nicht wiederholt. Wenn man nur die Folgen behandelt, dann kehrt die Krankheit immer wieder. Und das ist geistlich gesehen hier auch in Israel gewesen, unter den Judenchristen, dass sie ja in Wahrheit immer nur die Folgen der Sünde versuchten, mit dem Gesetz zu behandeln und einzudämmen. Aber sie kam immer wieder hervor, die Sünde. Und jetzt soll das Wort Gottes durch seinen Geist so tief dringen, dass die Sünde an der Wurzel gepackt wird und rausgerissen, dass die Folgetat aufgrund der Sünde nicht mehr erscheint. Darum ist das Wort auch ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Darum müssen wir es zulassen. Und hier verstehen wir, warum der Herr Jesus auch sagte, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann wird keine Wurzelbehandlung bei euch möglich sein. Denn nur Zulassung kann das erreichen, was Gott mit seinem Wort erreichen will. Nicht vorher ein Gespräch mit Gott darüber, was er tun will, und ein Abklären, ob man das versteht und einverstanden ist, sondern will ich hinhalten, ihn wirken lassen. Aus seinem Mund geht das zweischneidige Schwert, das dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein. Und keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar. Ich habe mich immer wieder gefreut über den Abschlusssatz von Vers 13. Von dem reden wir. Wir reden nicht von irgendeinem Gott, den wir uns vorstellen, der uns ein bisschen Hilfestellung im Alltag leisten darf und soll. Wir reden von dem, der uns durch und durch kennt. Wir reden vor dem wir uns nicht verstecken können und der die Dinge schon kennt und weiß, die wir noch gar nicht wahrgenommen haben, der eine so echte Hilfe gibt wie nirgendwo anders. Wir reden von dem, der auch sieht, was um uns herum gedacht und getan wird. Manchmal ist es sehr gut und wir wissen ja auch gar nicht, was einer so von dem anderen denkt. Wenn wir das alles jetzt wüssten, stellt euch mal vor, das würde jetzt hier in dem Raum die Gedanken alle sichtbar werden, die ihr alle denkt. Vielleicht möchte mancher das gar nicht. Ja? Oder was er heute Morgen über den einen und anderen gedacht hat, könnte sehr unangenehm werden. Aber Gott weiß das. Und das soll uns dann in diese Ruhe führen, indem ich sage, Herr, du weißt, was er denkt über mich. Ordne seine Gedanken. Ich muss das nicht tun. Ja? Denn Gott ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Die wahre Ruhe der Seele, die durch Jesus Christus ja erworben wurde, am Kreuz auf Golgatha durch die Gemeinschaft, in die er uns nahm, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, bringt eine Ruhe von den eigenen Werken, ja von der Werkgerechtigkeit, die doch auch in Israel immer wieder aufgerichtet werden wollte und auch unter den Menschen heute. Man möchte etwas leisten, etwas tun, um Gott zu gefallen. Israel sollte lernen, dass es durch den Glauben an Jesus Christus, den Messias, nicht mehr jetzt in einer fernen Zukunftshoffnung lebt, sondern in der erfüllten Hoffnung leben darf und soll, nämlich jetzt in dieser lebendigen Gemeinschaft mit Gott, die das Volk Jahrhunderte suchte, die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wer noch Werke tut, um dadurch Gott gefallen zu wollen und dadurch gerecht werden zu wollen vor dem Angesicht Gottes, der kennt die wahre Ruhe noch nicht. Er kennt sie noch nicht. Er bleibt in der Unruhe, so haben wir uns ja in den letzten Ausführungen gesagt, weil Werke, die etwas Wichtiges ausrichten sollen, immer mit Unruhe gepaart sind. Es soll deutlich werden und deutlich bleiben, dass außer dem Gesetz Mose, dem Einhalten der Gebote, einem ruhigen Leben im Lande Israel, noch diese wichtige andere, endgültige Ruhe in Gott vorhanden ist. Und sie beweist sich darin, dass alle Werke der Gerechtigkeit, die Gott sucht, die er anerkennt, die vor ihm Bestand haben, getan worden sind. Sie sind getan worden. Wir dürfen, und das sollen wir merken und lernen, auch heute als Kinder Gottes, in ein fertiges Werk kommen. Wir dürfen in eine fertige Arbeit kommen. So wie es der Herr Jesus auch sagt in Johannes 4, ihr kommt in die fertige Ernte. Andere haben geerntet, andere haben gesät und ihr kommt in die Ernte. Die Arbeit ist fertig. Und wir sollen uns in diese fertige Ernte hineinbringen, in diese Arbeit, die Jesus mit der Ernte gepaart am Kreuz getan hat. Er hat nämlich nicht nur gearbeitet, um unsere Sündenlasten abzulegen, sondern hat für uns das Leben und volle Genüge eingenommen und uns geschenkt. Im Römerbrief Kapitel 8 lesen wir dazu, wir sehen, dass Glaubensleben und Christenleben das Entspannteste ist, was es auf der Welt gibt. Wenn wir es ganz real so annehmen, wie Gott es gibt, das Entspannteste überhaupt, da finden wir zu der totalen Ruhe. Paulus schreibt hier im 8. Kapitel, jetzt ist nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus sind. Nichts. Warum? Weil keine eigenen Werke mehr da sind. Denn die eigenen Werke sind unzulänglich, unvollkommen. Und da gibt es vieles dran zu kritisieren und vieles Verdammenswürdiges. Aber nun ist nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christo Jesu sind. Die nämlich nicht mehr nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist vor dem Angesicht Gottes. Müssen wir hier uns gedanklich hinzusetzen, denn wir haben ja noch unseren Leib, der uns manchmal viel Mühe macht. Aber vor dem Angesicht Gottes wandeln wir im Geist. Er sieht uns nur so. Wir sind total vollkommen vor ihm. Da ist nichts Unzulängliches mehr, nichts Verdammliches mehr. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches, um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Also, endgültige Ruhe beweist sich darin, dass alle Werke der Gerechtigkeit getan sind. Nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Somit lebt ein Kind Gottes nicht zu einer erneuten Ruhe hin, sondern immer, wie wir es uns schon sagten, von der Gerechtigkeit, von der totalen Ruhe aus. Von der Ruhe aus Gott. Von der Ruhe, gerechtfertigt zu sein. Ich bin vollkommen. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Mir fehlt nichts. Das dürfen wir uns jeden Tag sagen. Und das sollten auch hier die Judenchristen angenommen haben, darum diese Diskussion in dem Hebräerbrief. Denkt daran, euch fehlt nichts. Ihr braucht nichts mehr zu eurer Seligkeit. Die Werke sind getan. Innerlich ruht ihr mit Christus von den Werken. Vollkommene Ruhe ist da. Paulus spricht an vielen Stellen seiner Briefe von dieser fertigen Gerechtigkeit und fertigen Ruhe durch den Glauben an Jesus Christus. Wir lesen einige Verse aus dem Römerbrief wieder, Kapitel 3, 21 bis 22, zum Teil Wiederholungsverse, aber in dem Zusammenhang nochmal wichtig. Jetzt ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage von dieser Gerechtigkeit vor Gott, die aus dem Glauben an Jesus Christus zu allen und auf alle kommt, die da glauben. Im vierten Kapitel, Vers 4 bis 5, dem, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Der nicht mit Werken umgeht, das heißt also zur Ruhe gekommen ist von den Werken. Die totale Ruhe, wie Gott sie gezeigt hat, indem er ruhte von seinen Werken. Es ist vollbracht. Kapitel 9 im Römerbrief, Vers 30 bis 32. Was wollen wir nun hier sagen? Das wollen wir sagen. Die Heiden, die nicht haben nach der Gerechtigkeit getrachtet, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich sage aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel hat dem Gesetz der Gerechtigkeit nachgetrachtet und hat das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht. Nicht erreicht. Warum das? Darum, dass sie es nicht aus dem Glauben, sondern aus den Werken des Gesetzes suchen. Denn sie haben sich gestoßen an den Stein des Anlaufens. Das ist Jesus Christus, der diese Werke getan hat, die zur Ruhe bringen. Die Gesetzeswerke reichten nicht hinan, um wirkliche Ruhe zu empfangen. Der Glaube an den, der alles vollbracht hat, stellt die Ruhe ein. Oder her, stellt sich mit der Ruhe ein. Ja, versteht, ich meine, stellt sie her. Römer 10, 3 bis 4. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Sie trachten ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind also der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Oder schauen wir nochmal in den Galaterbrief. Den Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Galatien, Kapitel 3, Vers 21. Wie ist denn das Gesetz gegen Gottes Verheißungen? Das sei ferne. Wenn aber ein Gesetz gegeben wäre, das da könnte lebendig machen, so käme die Gerechtigkeit wahrhaftig aus dem Gesetz. Aber es ist kein Gesetz da, das den Menschen, wenn er darauf eingeht, lebendig und zur Ruhe machen und bringen kann. Darum ist der Glaube an den, der die Ruhe gebracht hat, die Werke vollendet hat, notwendig und festzuhalten. Das Selbstzeugnis des Apostels bestätigt, dass er nach der äußeren Ruhe unsträflich im Gesetz gewesen war. Das heißt, er war ein Pharisäer, wir hatten das gestern Abend noch gelesen. Er hat die Gebote gehalten und alle, die ihn gesehen haben, und selbst vor seinen eigenen Augen konnte er sagen, ich habe keinen Fehler begangen. Unsträflich. Er konnte ähnlich wie Jesus Christus sagen, ist jemand da, der mir eine Verfehlung nachweisen kann im Blick auf das Gesetz, und er hätte möglicherweise keinen gefunden. Aber nach dem äußeren Handeln. Der Herr Jesus hat aber diese Frage gestellt, im Blick auf seine Person, nicht nur nach dem äußeren Handeln, sondern nach der Gesinnung, nach den Motiven, nach dem inneren Handeln. Kann mich jemand eine Sünde zeihen? Nein. Die Motive sind rein und sauber. Sie sind absolut. Und um das geht es. Da bleibt man in der Ruhe, selbst wenn man gekreuzigt wird. Und darf sagen, Vater, vergib ihnen. Trotz Schmerzen, trotz Leiden, das ist das Zeugnis der inneren Ruhe aus Gott, die alles erduldet, alles erträgt. Wie wir es im 1. Korinther 13 von der Liebe lesen. Sie hofft alles, sie duldet alles, sie erträgt alles. Wir können es nicht verstehen, weil wir von den äußeren Werken herkommen. Da sagen wir oft, irgendwann ist mal Schluss. Aber die innere Ruhe, sie kann alles ertragen und wird nicht verletzt. Sie kann alles dulden und wird nicht unruhig. Sie bleibt konstant. Und das ist das, was Gott uns gegeben hat in seinem Geist und immer wieder bestätigen will, dass wir darin bleiben und wir merken, wie schnell wir oft von dieser inneren Ruhe abweichen und uns umherwiegen lassen von den Strömungen dieser Welt und den Aussagen, die wir in dieser Welt hören oder durch andere Menschen hören. Wie schnell sind wir erregt? Und die Ruhe ist dann weg. Ich war unsträflich, sagt der Apostel Paulus, im Gesetz nach der äußeren Ruhe. Aber in Vers 9 von Philipper 3 sagt er dann etwas anderes. Da sagt er, ich möchte aber in Jesus erfunden werden, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christum kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott im Glauben zugerechnet wird. Also auf der einen Seite unsträflich nach dem Gesetz, wunderbar. Aber auf der anderen Seite erkannt, es reicht nicht aus zur inneren Ruhe. Es ist noch eine andere Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Ich möchte durch den Glauben an Jesus Christus diese Ruhe haben, die Gerechtigkeit, die von Gott gegeben ist und durch den Glauben erlangt wird. Die andere Ruhe. Dort, in dieser anderen Ruhe, hören die Werke zur Gerechtigkeit auf. Es finden nur noch Werke aus der Gerechtigkeit Gottes zum Wohle des Nächsten und zum Lobe des Herrn, dem Geber des Lebens statt. Also nicht mehr Werke zur Gerechtigkeit hin, sondern von der vollkommenen Gerechtigkeit aus. Gottes Wort dringt tief bis in die Motive des Lebens hindurch. Die Ruhe zur Geborgenheit in Gott kann aber nicht erreicht werden durch Veränderung der äußeren Werke. Seid lieb zueinander, versucht das mal, und jetzt verändere ich das, dann werde ich schon zur Ruhe kommen. Warum kann es nicht so in der Veränderung dazu zu dieser Ruhe kommen? Weil Gottes Wort im Sinn und im Wesen immer tiefer greift, als es in der Umsetzung der Gebote, der Gesetze durch den Menschen möglich ist. Gott sucht eine tiefere Umsetzung seines Wortes und sein Wort meint es immer tiefer, als der Mensch es für sich versteht. Und Gott ist nicht zufrieden mit der Umsetzung seiner Worte durch menschliche Weisheit. Wir treffen nie den Kern der wahren Umsetzung. Und er sucht aber die Ruhe in unserem Herzen durch seine Umsetzung. Die wahre Ruhe benötigt wahre, vollkommene Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit auf allen Gebieten des Lebens und im Sein. Und im Sein, also im Wesen. Leib, Seele, Geist muss diese Gerechtigkeit besitzen. Leib, Seele, Geist muss von dieser Gerechtigkeit durchzogen sein. Deswegen haben wir gelesen, das Wort Gottes ist schärfer denn kein zweischneidiges Schwert, bis dass es durchdringt und scheidet Seele und Geist, Mark und Bein. Mark und Bein, wir wissen ja, Mark, Knochenmark ist eine Substanz, die nötig ist, um den Knochen und alle Wachstumsvorgänge dort in Gang zu halten. Da ist wie so eine Ursuppe drin, ja? Eine Ursuppe mit Kräften, die gebraucht werden zum Auferbau. Das heißt, bis dass Gott das scheidet, er schaut nicht nur nach dem Knochenwachstum, sondern auch nach dem Auslöser Mark. Ja? Seele und Geist, Gott will nicht nur, dass die Seele, unsere Persönlichkeit in irgendwelchen Formen verändert wird, sondern dass auch der Ursprung durch den Geist geordnet ist durch seine Gerechtigkeit. Wir werden uns gleich einige Beispiele vorhalten, die uns das deutlich machen. Gottes Wort sucht die Wahrheit im Denken, die Wahrheit im Fühlen, die Wahrheit auch im Handeln, die Wahrheit in der Gesinnung, die Wahrheit im Herzenszustand. Und die Wahrheit in der Richtungsorientierung. Wo an einem Punkt die Wahrheit und Heiligkeit des Wortes Gottes und des Willens Gottes nicht Veränderung bringen könnte, gäbe es keine wahre Gerechtigkeit und Ruhe von den Werken. An allen diesen Punkten muss die Gerechtigkeit Gottes vordringen können, damit auch die Ruhe von den Werken stattfindet, damit auch die Ruhe von unseren Werken und die Aufrichtung der Werke Gottes möglich ist. Das Wort Gottes sieht und spricht und handelt tiefer, zielt und wirkt an die Orte hin, da wo wir nicht hinkommen. Lasst uns Beispiele betrachten, die der Herr Jesus in der Bergpredigt gab, wo deutlich wird, was Gottes Wort in dem neuen Leben bewirken möchte. Matthäus 5, Vers 21. Ihr habt doch gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichtes schuldig sein. Ich aber sage, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist bereits des Gerichtes schuldig. Der ist bereits des Gerichtes schuldig. Also wir merken, dass der Geist Gottes, das Wort Gottes an tiefere Stellen vordringt, die wir nicht beherrschen können. Jeder könnte sagen, gut, ich habe doch keinen Menschen umgebracht. Ich habe das Gebot befolgt. Deswegen kann ich ruhig sein und zur Ruhe kommen. Gott sagt nein. Diese äußere Tat ist noch kein Beweis, dass du nicht getötet hast. Wenn du mit deinem Bruder zürnst, dann bist du bereits des Gerichtes schuldig. Du hast schon getötet. Wer zu seinem Bruder sagt, Hohlkopf, Racher, der ist des Rats schuldig. Wer sagt, du Narr, der ist sogar des höllischen Feuers schuldig. Merken wir, eine andere Gerechtigkeit muss her, als die, die wir aus dem Gesetz, aus den Buchstaben kennen, die nämlich durchdringt, bis sie scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und auch ein Richter sein kann, der Gedanken im Herzen. In Vers 27 ein weiteres Beispiel. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst die Ehe nicht brechen. Viele nickten sicher, als sie das hörten und sagten, ja, haben wir auch nie im Vollzug getan. Haben wir nie getan. Ich aber sage euch, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen in seinem Herzen. Also, wo muss die Reinigung und die Gerechtigkeit ansetzen, damit das Gebot wirklich gehalten wird? Im Verborgenen, da wo der Ansatz, wo die Motive zum Handeln liegen. Das Wort Gottes ist schärfer denn kein zweischneidiges Schwert und dringt bis zu diesem Punkt durch, dass es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein, dann kommt es erst zur rechten Ruhe der Seele. Vorher nicht, ja? Vers 33, noch ein weiteres Beispiel. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid tun und sollst Gott deinen Eid halten. Ich sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Stuhl. Vers 37, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein, und was darüber ist, das ist vom Übel. Hier wieder das Durchdringen bis zum Grund des Herzens der Motive. Eure Rede soll kompatibel sein, das heißt deckungsgleich mit der Gesinnung. Ja soll auch im Herzen wirklich Ja sein. Nein soll auch wirklich im Herzen Nein sein. Oft ist es nur mit Worten Ja, mit Worten Nein. Und darum gibt man noch einen Eid dazu, dass man glaubwürdig erscheint. Ihr sollt nicht schwören, sondern vom tiefsten Herzen. Soll es so ja sein, dass es keiner Veränderung mehr bedarf, keiner Revidierung. Und Nein muss auch wirklich Nein sein. Nein zur Sünde muss ein echtes Nein sein. Wer kann das aber geben? Wer kennt denn sich und seine Motive? Wenn er Nein sagt, dass er auch wirklich Nein meint. Und wenn er Ja sagt, dass er wirklich Ja meint. Wir merken das ja an der Handlungsweise oft schon auch bei Kindern, die es, wenn sie gerufen werden, sagen sie ja, aber dann kommen sie lange nicht. Ja, oder irgendeiner sagt nein zu einer Sache und plötzlich einen Tag später tut das doch. Wir sehen, dass das kein echtes Ja ist und kein echtes Nein. Und diese Ruhe, die vorhanden ist im Volke Gottes in Jesus Christus, verschafft dieses echte Ja und das echte Nein. Darum müssen wir uns an ihn, den Herrn, halten. Nur er kann es bewirken und hat es für uns vollbracht. In Vers 38 im 5. Kapitel heißt es weiter, ihr habt gehört, dass da gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist doch gerecht. Es ist doch gerecht, wenn ich den anderen auch das nehme, was er mir genommen hat. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern so dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechten Backen, dem biete den anderen auch dar. Und so jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und so dich jemand nötigt eine Meile, so gehe mit ihm zwei. Die wahre Gerechtigkeit aus Gott in Jesus Christus widerstrebt nicht. Und während sie nicht widerstrebt, verliert sie nichts. Das ist eine hohe Gerechtigkeit. Statt einer Meile zwei gehen zu können und trotzdem keinen Zeitverlust zu haben. Trotzdem nichts versäumt zu haben. Das ist eine Gerechtigkeit, die wir nicht durch Werke erreichen können. Und das sollten die Juden Christen auch lernen, denn Christus ist doch alles viel höher und vollkommener als das, was ihr denken und tun könnt. Die Gerechtigkeit kann nicht mehr verletzt werden, die in Christus ist, auch wenn man euch äußerlich was wegnimmt. Rock, Mantel. Sie bleibt die Gerechtigkeit, ja? Innere Gerechtigkeit gibt Ruhe. Sie braucht sich nicht mehr zu verteidigen. Die äußere Gerechtigkeit will immer ordnen, ordnen und hat keine innere Ruhe. Sie will immer korrekt sein und sie möchte Gerechtigkeiten aufrichten, immer arbeiten. Das ist die äußere Gerechtigkeit. Wie du mir, so ich dir, ach, das war nicht in Ordnung, jenes in Ordnung, mit viel Arbeit verbunden. Die innere Ruhe kommt nicht zustande. Aber die innere Gerechtigkeit bringt wahre Ruhe, weil sie sich nie verteidigen muss. Sie ist Substanz geworden. Sie muss nicht hergestellt werden. Sie ist einfach da. Matthäus 5, 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Das ist das Wesen der Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Sie kann nicht angetastet, sie kann nicht verändert werden. Sie bleibt immer konstant und gleich und ist darum befähigt, sogar die Feinde zu segnen. Sie verliert nichts. Nicht nur dem Nächsten, der Gutes tut, auch Gutes zu tun. Die Gerechtigkeit Gottes ist frei von allen Machenschaften des Widersachers. Der Widersacher kann dieser Gerechtigkeit und dieser Ruhe nicht schaden. Und dies ist uns geschenkt in Jesus. Der Herr zeigt also auf, dass es einen Unterschied zwischen dem Tun und dem Sein gibt. Dem Tun und dem Sein, also zwischen dem Werk und dem Zustand eines Lebens. Das Tun hat keine Ruhe, aber das Sein lebt in der Ruhe. Darum geht es nicht darum, was wir für Gott tun können, sondern was wir in Gott sind. Zustand des Lebens, neuer Zustand. Das ist das Entscheidende, das ist die höhere Gerechtigkeit, das ist die höhere Ruhe, das ist die Geborgenheit in Ewigkeit, was ich in Christus bin. Nicht, was ich für ihn tun kann. So richtet der Herr auch nicht im Tun, sondern durch sein Sein die Werke der Finsternis. Offenbarung 19,11 heißt es ja von ihm, von seinem Sein, also seinem Zustand, wie er ist. Ich sah den Himmel aufgetan, siehe ein weißes Pferd, der darauf saß. Er hieß treu und wahrhaftig. Das ist sein Zustand. Treu und wahrhaftig. Und darum richtet er und streitet mit der wirklichen Gerechtigkeit. Ein Beispiel können wir auch aus der Begebenheit im Garten Gethsemane sehen. Johannes 18, Vers 6. Da hat Jesus Christus allein durch seinen Zustand das Böse gestraft, nicht mit Werken. So wie es Petrus dann mit dem Schwert versuchte. Als nun Jesus zu ihnen sprach, sie sagten, wir suchen Jesus von Nazareth, als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, mehr hat er nicht gesagt, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Er hat nur gesagt, ich bin's. Er hat nichts anderes getan. Durch seinen Zustand, durch sein Sein wurde das Böse allein gestraft. Merken wir, was uns hier in Christus verheißen ist und was wir haben können? Keine Rechtfertigung mehr. Allein der Zustand. Ich bin's. Wichen sie zurück und fielen zu Boden. Solche Vollmacht hat die neue Gerechtigkeit in Christus. Gottes Wort scheidet das Fleischliche vom Geistlichen, Seele und Geist, und erkennt bereits vor der Handlung zur Tat die Erwägungen des Herzens. Gottes Wort erkennt vor der Tat schon die Erwägungen des Herzens, bevor überhaupt eine Tat in Szene gesetzt wird, sieht der Herr schon, wo der Auslöser ist. Und da soll schon geregelt werden, an dieser Stelle. Also, was Gottes Auge in unserem Leben sieht, was geschnitten wird, seziert und entdeckt wird, muss in den Zustand der Gerechtigkeit Gottes gebracht werden. Und das kann kein Werk, kein Opfer vollbringen. Der Mensch muss immer außerhalb der Gemeinschaft mit Gott bleiben, der Opfer und Werke zu dieser Veränderung im Herzen bringen möchte. Er kommt nicht zur Ruhe. Nur durch Jesus Christus, den Messias, immer wieder betont, sind alle, auch die verborgenen Punkte des Lebens, gereinigt worden. Wer kann merken, warum und wie oft er fehlt? Und wenn ich das nicht merke, warum und wie oft, müsste ich davon ausgehen, dass da immer noch Unordnung herrscht. Aber die Gerechtigkeit Gottes schafft auch an diesen Punkten Ordnung. Sie sind in Christus gereinigt und gerecht gemacht worden. Das heißt also, zur Ruhe gebracht worden. Tut Fleiß. So ermahnt der Schreiber des Hebräerbriefes, tut Fleiß, dass niemand und ihr selbst nicht diese wahre Ruhe versäumt, sondern bleibt in dem, was ihr empfangen habt, durch das Opfer Jesu Christi. Also hier wird ja die Gemeinde angesprochen, die judenchristliche Gemeinde, ihr habt doch den Messias erfahren. Ihr habt erfahren, dass alles vollkommen gemacht worden ist, auch die Punkte, die ihr gar nicht bei euch kennt, die Motive, die ihr nicht steuern könnt. Bleibt also jetzt dabei. Fallt nicht zurück in eigenes Denken, in eigenes Tun, in eigene Opfer, um daraus neue Erkenntnisse für wahren Gottesdienst ziehen zu wollen, sondern bleibt bei dem, der das Verborgene eures Lebens auch geordnet hat. Er weiß alles, er erkennt alles und darum ruft nur so, wie Paulus gerufen hat, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das Bleiben ist also wichtig darin. Kolosser 1, Vers 23, einige Stellen, die uns das noch verdeutlichen. Kolosser 1, 21, euch, die ihr einst Fremde und Feinde wart, durch die Vernunft in bösen Werken, hat er nun versöhnt, Vers 22, mit dem Leibe seines Fleisches. Denkt daran, dass ihr jetzt versöhnt seid durch den Tod, den Christus erduldete, auf dass er euch darstellte, heilig und unsträflich und ohne Tadel. Ihr seid versöhnt, ihr seid ohne Tadel. Das ist nicht nur eine Aussage des Werdegangs. Ihr könntet mal ohne Tadel werden. sondern in Christus seid ihr versöhnt. Ihr seid komplett ohne Tadel. Ohne Tadel. Denkt daran, ihr wart ferne, jetzt seid ihr nahe geworden. Vers 23. Und das ist so, wenn ihr bleibt im Glauben, gegründet und fest und unbeweglich von dieser Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das gepredigt ist unter aller Kreatur, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Bleibt also fest in dem, dass ihr versöhnt seid und ihr seid ohne Tadel vor Gottes Angesicht. Ohne Tadel. Mit dieser Freude darf man durch den Alltag gehen. Ich bin vollkommen. Gott sieht mich total vollkommen an. Ohne Tadel. An Timotheus schrieb Paulus Gleiches in 2. Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir vertraut ist, zumal du ja weißt, von wem du gelernt hast. Und damit meinte Paulus nicht erhaben sich selbst, sondern Jesus Christus. Du weißt, von wem du gelernt hast, wer dir diesen Zuspruch gegeben hat. Darum bleibe in dem, was du bekommen hast. Und auch in 1. Johannes 2, 24 steht, so bei euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, bleibt auch der Sohn bei euch. Bleibt auch diese Gerechtigkeit präsent bei euch. So ihr bleibt, was ihr von Anfang gehört habt. 1. Johannes 2, 24. Im Gegensatz dazu steht im 2. Johannesbrief dieses Wort, wer aber übertritt in Vers 9 und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat keinen Gott. Der hat auch keine Gerechtigkeit, die ihn zur Ruhe bringt. Wer nicht in Christus bleibt, hat keinen Gott. Wer aber darin bleibt, der hat beide, den Vater und den Sohn. Der Herr Jesus sagt ja in Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Das ist also diese Aufforderung, die hier auch im Hebräerbrief an die judenchristliche Gemeinde, an die erste Gemeinde gegeben wird, darin zu bestehen, was sie als Geschenk der Gnade empfangen haben, damit die wirkliche Ruhe sie durch das Leben der Zeit noch führen kann, bis dass sie einst in der Herrlichkeit, in der bereiteten Herrlichkeit Gottes stehen dürfen. Fallt nicht, so wurde hier nochmal wiederholt in unserem Textabschnitt, in dasselbe Beispiel des Unglaubens wie eure Väter in der Wüste. Ihr wisst, sie konnten zu der Ruhe nicht kommen, zu der äußeren. Fallt nicht in dasselbe Beispiel des Unglaubens, dass ihr etwa auch nicht zu der wahren Ruhe kommen könntet. Noch einmal, 1. Korinther 10 lese ich uns dazu. 1. Korinther 10, 1 bis 6. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht vorenthalten, dass unsere Väter sind doch alle unter der Wolke gewesen, der Schechinah, und sind alle durchs Meer gegangen und sind alle auf Mose getauft, also unter dem Gesetz. Sie haben es alle empfangen mit der Wolke und mit dem Meer und haben alle einerlei geistliche Speise gegessen und haben alle einerlei geistlichen Trank getrunken. Sie tranken aber von dem geistlichen Feld, der mitfolgte, welcher war Christus. Aber an ihrer vielen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden niedergeschlagen in der Wüste. Das ist uns zum Vorbild geschehen, dass wir uns nicht gelüsten lassen und in dasselbe Beispiel des Unglaubens fallen. Das ist das, was hier im Hebräerbrief auch steht. Nur der Gläubige an Jesus Christus kommt also in die vollkommene Ruhe der Erlösung und Gerechtigkeit Gottes und ruht dadurch das müssen wir nochmal betonen, von seinen eigenen Werken zur Gerechtigkeit. Er ruht von den Werken, gleich wie Gott von den Seinen.